Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode hier bei Politik Punk. Heute mit Episode Nummer 34 aus Erlangen. Wir sind heute mal auswärts unterwegs in einem Café. Ich hoffe, die Soundkulisse geht auch einigermaßen. Und wollen mit Michael Osbeck über die Klimaliste sprechen, welche hier zur Kommunalwahl antritt. Hallo Michael.
Hallo.
Michael, vielleicht mal ganz lapidar erstmal gefragt, was ist denn überhaupt die Klimaliste?
Die Klimaliste Erlangen ist eine Wählervereinigung, die auch als Verein eingetragen ist. Sie ist keine Partei, wie es bei den meisten jetzt vielleicht das erste Bild wäre, aber wir haben keine Partei im Hintergrund, die uns irgendwelche Vorgaben gibt oder sowas. Wir sind eine überparteiliche Organisation, das heißt, wir verstehen uns auch nicht als links oder rechts oder sowas. Wir wollen uns um konsequenten Klimaschutz in Erlangen kümmern und deswegen haben wir Leute aus, kann man sagen, verschiedenen politischen Lagern gesammelt, die sich eben zusammen dafür einsetzen, dass Erlangen klimafreundlich wird und auch 2025 die Netto-Null erreicht.
Es gibt ja den Überbau-Klimaliste und es gibt dann eben, glaube ich, einzelne Städte schon mittlerweile, wo eben die Klimaliste vertreten ist. Ich glaube, es sind nicht allzu viele. Ich glaube, 8, 9, 10, irgendwie sowas. Oder hast du da...
Also, so wirklich gegründet hat sich hauptsächlich die Klimaliste Erlangen. Hier geht es auch aus. Okay. Also von Erlangen geht es ernst ja auch aus. Es gibt schon Bestrebungen in anderen Städten. Wir haben immer wieder Kontakt zu Interessierten und sowas. Es gibt auch einzelne Städte, wo ich glaube, es sogar schon Gründungen stattgefunden haben. Ich war auch mal bei einem Treffen in Berlin dabei, wo auch Interessierte uns eingeladen haben und ein bisschen was über unser Konzept haben wollen, wissen wollten. Und das Prinzip der Klimaliste ist eben, dass wir so eine Art kleinen Baukasten haben mit unseren Strukturen, die eigentlich ziemlich auf einer Ebene sind. Also es ist jetzt nicht so, dass unser OB-Kandidat oder unser Vorsitzender jetzt der Chef schlechthin ist oder die Chefin schlechthin ist, sondern wir wollen das eigentlich alles auf Augenhöhe halten. Und das Wichtige ist eben auch, dass wir uns weiter, auch in anderen Städten, eben als überparteilich verstehen. Wie das in der Zukunft aussieht, ob daraus eine richtig große Partei wird oder sonst was, das ist schwer jetzt zu sagen. Mhm. Aber es ist wichtig, in anderen Städten haben sich auch schon andere zusammengefunden. Es gibt auch schon Bestrebungen in, ich glaube, es war Rheinland-Pfalz, dass da vielleicht sogar eine Landesebene angesteuert werden soll. Aber das ist noch alles in den Kinderschuhen und deswegen ist dazu noch nicht so was Stichhaltiges zu sagen.
Wie muss man sich das dann vorstellen, wenn es jetzt zum Beispiel am Anfang, ihr seid ja noch relativ jung, wie kommt man dann zu einem Konsens? Also wenn man sich dann eben verschiedene Themenpakete anschaut, die man eben selber auch einbringen möchte, weil darum geht es ja, dass eben Leute reinkommen und man eben Input bekommt. Wie muss ich mir das vorstellen? Wie setzt man sich dann zum Beispiel so ein Wahlprogramm vor?
Naja, also wir haben über einen längeren Zeitraum hinweg immer wieder unsere Treffen und in diesen Treffen kann jeder seine Ideen einbringen. Wenn der Rest der Gruppe sagt, das ist förderlich oder das ist durch irgendwelche wissenschaftlichen Fakten oder durch Beispiele anderer Städte gebackupt sozusagen, was weiß ich, dass man jetzt zum Beispiel Kopenhagen als Vorbild nimmt, die ja auch in Sachen Energiewende sehr vorbildlich sind, die ja sehr viel auf Biomasse legen, die sehr viel auf Windkraft legen. Dann kann eine Person das einbringen und dann schauen wir im Plenum, vor allem in unserem Kernteam, ob das in unseren Weg mit reinpasst. Und im Prinzip kann eigentlich jeder was vorschlagen. Und da wir aber alle eigentlich in dieselbe Richtung steuern, was eben den Klimaschutz angeht, oder auch die Nebenaspekte, wie natürlich Soziales ist davon auch betroffen, wirtschaftlich ist es irgendwo auch betroffen, kann jeder was einbringen und wir schauen dann in der Gruppe, ob das passt. Und wenn so die Grundidee interessant ist für uns, dann kriegt die Person sozusagen den Hut aufgesetzt und kümmert sich dann um die Fakten und dann die Ausarbeitung davon. Dann wird es nochmal gecheckt und dann sagen wir, das kommt in unser Programm und fertig.
Gut, wenn man nämlich eure Liste anschaut, dann findet sich neben dem Oberbürgermeisterkandidaten Sebastian Hornschild auch ein ziemlich breit gefächertes Kandidatenfeld. Alterstechnisch bewegt sich das zwischen 20, so alt bist du, und 65 Jahren. Also man hat eine Vielzahl von verschiedenen Menschen und auch verschiedenen Berufsgruppen. Also da ist von einem Studenten, einem Auszubildenden bis hin zu einem Unternehmer alles dabei. Wie ambitioniert seid ihr? Also was für Ziele habt ihr euch gesetzt? Jetzt aber rein gesehen auf eben die Stadtratswahl, die hier eben stattfindet. Jetzt übrigens kommenden Sonntag, also ist nicht mehr lange hin. Oder geht es eben hauptsächlich auch darum, mal den Druck zu erhöhen und zu sagen, wir setzen eben die etablierten Parteien, die eben in Erlangen hier schon länger am Steuer sind, wir setzen die mal unter Druck?
Also da sind jetzt viele Sachen, die du genannt hast,
also,
in Frage.
Nochmal kurz.
Ich würde zuerst erstmal auf den Alterspunkt kommen. Mhm. Also wir haben die im Durchschnitt jüngste Liste, wenn ich mich jetzt nicht täusche, bewegt die sich bei 21,75 oder sowas vom Alter her. Was auf jeden Fall für unsere Durchschlagskraft in Sachen Vertretung der neuen Generation betrifft. Das ist ja auch eben in den neuen Klimabewegungen, wo wir jetzt kein verlängerter Arm sind, aber trotzdem die Ziele teilen, ja zu beobachten, dass eben diese Klimabewegungen ja auch sehr viel von jungen Menschen getragen werden. Und ob das jetzt Schüler sind, ob das Studenten sind oder was auch immer, ob das Azubis sind. Und das ist auch uns wichtig, dass eben diese jungen Menschen gehört werden und die jungen Menschen aber auch die Möglichkeit haben, sich im Stadtrat einzubringen. Das mit den Ambitionen und auch vielleicht dem Druck ausüben auf die Etablierten, ja, das mit dem Druck ausüben war auf jeden Fall ein wichtiger Punkt für uns. Egal, ob wir am Ende die Unterstützerlisten gekriegt hätten oder nicht, es musste ja erstmal diese Unterstützerlistenliste geschafft werden, da brauchte man 389, wenn ich mich richtig erinnere, in Erlangen. Wir haben fast 500 erreicht. Ja, ich habe die Zahlen jetzt gerade nicht genau im Kopf, aber so ungefähr in die Richtung ging es. Und es hat sich auf jeden Fall was bewegt. Also selbst die CSU fordert zum Beispiel, soweit ich das mitbekommen habe, ein Fahrradparkhaus. Und wir haben den Diskurs auf jeden Fall angeregt und das war schon mal der erste wichtige Schritt. Wir haben da Druck auf die Grünen, auf die Linken, auf die SPD, auf die CSU, auf die FDP, auf alle ausgeübt. Wir haben ja auch eine Ampelkoalition, die aber auch den Klimanotstand Anfang des Jahres, bevor wir uns gegründet haben, ausgerufen hat, aber bisher nicht viel getan hat. Jetzt erst so langsam kommt es ein bisschen ins Rollen, wo die Amtszeit aber schon fast wieder vorbei ist. Und wir glauben, dass wir eben durch unseren Druck, auch wenn wir nur ein kleiner Teil in der Opposition sind, vielleicht Erlangen in die richtige Richtung pushen können. Deswegen wegen dem Teil im Stadtrat, hast du ja auch noch gefragt.
Ja.
Also es ist schwierig einzuschätzen, als neue Liste, wie viele Plätze man bekommt. Aber wir peilen 8 Plätze, also 16% an.
Wie ist die Resonanz? Also wenn man sich jetzt mal euren Wahlkampf so anschaut, was macht ihr erstmal generell? Macht ihr Infostände oder wie sieht da der Wahlkampf aus? Und wie ist dann eben die Resonanz von den Bürgern, die euch mal ansprechen oder die ihr ansprecht?
Also ich gehe zuerst mal auf unsere Techniken ein. Mhm. Also neben dem klassischen Infostand jeden Samstag zwischen 11 und 13 Uhr, diesen Samstag, die letzten Wochen war es immer bis 14 Uhr, haben wir natürlich dann auch noch so kleinere Aktionen gehabt. Wir haben mal Demozüge gemacht, wo wir, klar, wir haben jetzt nicht die Durchschlagskraft von irgendwelchen, wie beispielsweise die Fridays oder sowas, da kommen wir von den Zahlen ja kein bisschen hin. Aber trotzdem haben wir, anders als die anderen Parteien, das hat keine anderen Erlangen gemacht, diese kleinen Züge durch die Stadt gemacht, vom Schlossplatz bis zum Beschiktersplatz und haben da dann mit Tierkostümen und Megafonen und Transparenten eben auf die Klimaliste aufmerksam gemacht und auch darauf aufmerksam gemacht, dass die etablierten Parteien bisher nicht das geleistet haben, was notwendig gewesen wäre. Weitere Aktionen waren dann noch Guerilla-Gardening-Aktionen, da zum Beispiel auch unser Liebling, der Apfelbaum Clara, am Rathausplatz. Wenn man da hingeht, sieht man, dass eigentlich der komplette Platz, bis auf ein paar wenige Bäumchen, total versiegelt ist. Dieser Bereich könnte eigentlich so viel schöner mit Grün gestaltet werden und sowas. Das ist aber in den letzten Jahren einfach nicht passiert. Und als kleiner Stupser in die richtige Richtung haben wir bei einer kleinen nächtlichen Aktion da mal einen Baum und ein paar Sträucher gepflanzt. Das kam sehr gut an. Wir haben auch eine Petition dann ins Laufen gebracht. Da weiß ich leider nicht, was der aktuelle Stand ist, aber es waren über 1000 Unterschriften, was auf jeden Fall sehr gut ankam. Dann haben wir uns eben gedacht, weil das auch auf Social Media sehr gute Resonanz erhalten hat, machen wir auch so kleineres Guerilla-Gardening.
Schwieriges Wort,
ja. So einfach an ein paar Grünflächen, dass wir da irgendwie so ein paar Frühlingszwiebeln pflanzen und sowas. Da haben auch ein paar Leute, die eigentlich gar nicht bei uns dabei waren, mitgemacht, haben das interessant gefunden und haben das toll gefunden. Und unsere letzte Aktion, das waren Blumenhochbeete im öffentlichen Raum, hauptsächlich aber auf Parkplätzen. Und da war die Resonanz ein bisschen anders. Unser Ziel war, aufmerksam zu machen, dass man mit diesen Parkplätzen auch was anderes machen kann, als da Autos hinzustellen. Uns geht es jetzt nicht darum, alle Parkplätze auf der ganzen Welt jetzt damit zu okkupieren, sondern zu zeigen, dass die Innenstadt den Menschen und den Fahrradfahrern und einfach den Leuten gehört, die dort leben. Und dass man eben dieses Leben auch angenehmer machen kann, wenn man dort Fahrradparkplätze schafft, wenn man da Grünflächen schafft, wenn man da Flächen schafft, wo die Cafés noch mehr ihre Stühle nach außen stellen können oder auch wo die Kinder spielen können, wo man so diese kleinen Schaukelpferdchen da, die ja im Boden festgemacht sind, machen kann. Und da haben wir uns eben auch ein bisschen provokativ, ja, die Parkplätze in der Nähe vom Rathausplatz und auch beim Schlossplatz in der Nähe rausgesucht und haben uns gedacht, ja, die Leute sehen dann mal, was man machen kann. Auf Social Media, vor allem Facebook, haben wir da etwas negativere Antworten bekommen. Manche meinten, diese Ordnungswidrigkeiten kratzen an eurer Vorbildfunktion und wohin geht das noch, wo endet das, was soll das? Ihr erklärt eigentlich nur die Autofahrer als den Buhmann und als das Böse, aber darum geht es gar nicht. Es geht nicht darum, irgendwen als einen schlechten Menschen oder sowas zu bezeichnen, sondern um zu zeigen, was in der Innenstadt eigentlich möglich ist. Und Grünflächen schaffen, egal ob das jetzt auf den versiegelten Großflächen ist, wie dem Rathausplatz, Beschicktersplatz, was auch immer, oder auf den Parkplätzen, das ist egal. Beides ist möglich und beides ist notwendig. Und das ist so, was uns im Wahlkampf so eingefallen ist, um ein bisschen den Leuten zu zeigen, was man machen kann und auch ein bisschen Aufmerksamkeit zu erregen.
Jetzt hat man natürlich am Sonntag die Wahl. Man kann einerseits euch wählen, mal vielleicht die etwas radikalere Variante, würde ich mal sagen, weil die Forderungen doch etwas weiter gehen als zum Beispiel Beschlüsse von den Grünen. Im Kern muss man natürlich aber dann auch immer abwägen, was ist dann umsetzbar und was nicht. Warum sollte man am Sonntag anstatt Grün die Klimaliste wählen? Ohne jetzt mal vielleicht großartig auf einzelne Punkte einzugehen, aber was hebt euch nochmal ab? Sind die Forderungen nochmal deutlich schärfer und auch zielgerichteter?
Ja, also im Großen und Ganzen würde ich zwei Sachen da herausstellen. Auf der einen Seite, ja, sie sind direkter und schärfer und vielleicht auch ein bisschen provokativer für die, die sie so lesen wollen.
Ja.
Wenn man aber von der wissenschaftlichen Seite herangeht. Wir wollen mit unseren Forderungen eigentlich die Klimaziele aus Paris eben einhalten, an die Deutschland leider überhaupt nicht rankommt. Also auf Bundes- und Landes- und auch kommunaler Ebene wird da viel zu wenig getan. Mhm. Es gibt nur einzelne Fleckchen, wo vielleicht ein bisschen in die Richtung gearbeitet wird, aber das reicht nicht aus. Und das Klimapaket, das zum Beispiel die Bundesregierung verabschiedet hat, das ist ein Schlag ins Gesicht für alle, die die Umwelt schützen wollen. Mhm. Ein weiterer Punkt, das habe ich gerade ja schon angesprochen, dass die etablierten Parteien nicht wirklich das gemacht haben, was notwendig war. Und die Grünen sind bei uns bereits im Stadtrat in der Ampelkoalition vertreten und haben da auch viel zu wenig umsetzen können. Das kann man jetzt auf verschiedene Faktoren runterbrechen. Ich will da jetzt niemandem unnötig Vorwürfe machen, aber natürlich, wenn man zum Beispiel mit der FDP zusammen koaliert, kann es sein, dass sie irgendwo blockiert, was Klimaschutz angeht. Es kann aber auch sein, dass man selbst zu sehr anbiedert mit dem, eigentlich dürfen wir nicht zu sehr Verbotspartei sein oder zu sehr den Leuten auf den Schlips treten, weil sonst wählen sie uns nicht mehr, sondern man muss auch manchmal Verluste in Kauf nehmen und einfach knallhart versuchen durchzuziehen. Und mit unseren krassen Forderungen wollen wir eben genau das angehen, was versäumt wurde, was eben viel zu schwach gemacht wurde in den letzten Jahren.
Du hattest es gerade thematisiert, oberstes Ziel, auch laut eurer Website, ist es eben dieses Pariser Abkommen ja aufrechtzuerhalten oder zumindest mal wieder in die Tat umzusetzen, dass die Ziele eben auch erreicht werden. Jetzt ist es aber so, na sagen wir mal, der Mindeststandard, würde ich mal sagen, ist damit erfüllt, aber weitgehend ist das Ganze auch nicht. Also ich glaube, die Kritik am Pariser Abkommen ist, dass bestimmte Ziele einfach viel zu locker noch sind, dass keine richtigen Maßnahmen sind für Länder, die sich nicht dran halten, dass die Erwärmung ja mit 2 Grad auf jeden Fall noch eigentlich fast zu hoch ist, die angegeben ist. Ist jetzt kein Problem, was aus Erlangen gelöst werden muss oder kann, aber wie siehst du dieses Abkommen generell oder wie seht ihr dieses Abkommen? Weil klar, man will sich daran halten, weil es natürlich immer noch eine Verbesserung ist zum jetzigen Status, aber würdet ihr auch sagen, dass dieses Abkommen eigentlich in der Tendenz immer noch viel zu schwach ist?
Naja, also dieses Pariser Abkommen wurde ja auch auf Grundlage von wissenschaftlichen Fakten beschlossen. Klar, es wird irgendwo noch weitergehen müssen, aber inwieweit das umsetzbar ist, vor allem auf kommunaler Ebene, ist eben schwierig zu sagen. Ja. Was uns eben auch auf der Straße, wenn wir jetzt den Infostand haben, auf dem Gegenkommt ist, dass Leute sagen, warum sollte die Kommunalpolitik da was machen? Wäre doch sinnvoller, wenn der Bundestag oder wenn die EU da was macht. Mhm. Aber aus unseren Augen ist das eigentlich nur dieses Verlagern des, wir könnten was tun auf, die könnten was tun, die anderen sind die, die eigentlich die Schuld haben. Und das ist ja eben, was auch oft gesagt wird von Kritikern des etwas ökologischeren Weges, sagen wir mal. Die sagen, ja, Deutschland macht ja nur einen kleinen Teil aus und der Rest der Welt, schauen Sie sich China an, schauen Sie sich die USA an, schauen Sie sich Indien an, was auch immer. Das ist aber nicht, wie es funktioniert. Man sagt ja auch nicht, wenn man in einem Boot sitzt, ja, die anderen auf der anderen Seite ertrinken und wir, uns geht's super, wir müssen nichts machen. Ja. Und es ist wichtig, dass schon auf kommunaler Ebene angefangen wird. Und bis die Ziele die Vorgaben auf der EU-Ebene oder auf der Bundesebene durchgerungen werden, dauert es viel zu lange. Und dann kann es auch passieren, dass eben die Städte viel zu lasch davonkommen. Und da müssen wir eben schon von unten herab ein bisschen den Druck machen, dass eben von beiden Seiten dieser Klimaschutz konsequent durchgeführt wird. Deswegen, ja, es ist, ich kann die Kritik verstehen an kommunaler Klimapolitik, aber man muss eben bedenken, es reicht nicht aus, immer auf die anderen zu warten, man muss auch selber was tun.
Dann nochmal einfach zu dir erstmal, du bist 20 Jahre alt, studierst Politikwissenschaften und Ökonomie, schauspielerst noch nebenbei und kandidierst jetzt eben für den Stadtrat auf Listenplatz Nummer 4, haben wir glaube ich auch bisher noch nicht gesagt. Wie war dein Weg erstmal dahin, wo du jetzt bist, also eben auch sich zu engagieren und zu sagen, ich setze mich jetzt eben für klimapolitische Sachen ein? Gab es da einen ausschlaggebenden Punkt, der dazu geführt hat, dass du jetzt sagst, ich muss was machen, ich kann nicht einfach nur zu Hause rumsitzen und kein Engagement zeigen? Gab es da irgendwas oder war das einfach nur eine Entwicklung, die sich dann eben niedergeschlagen hat jetzt in der Kandidatur für den Stadtrat?
Also für mich haben da, denke ich, verschiedene Bausteine auf dem Weg dazu beigetragen. Also politisch interessiert war ich schon immer, das war ich zwangsweise auch aus familiären Gründen, weil auch da beispielsweise mein leiblicher Vater sehr politisch aktiv ist. Zwar in einer Richtung, die ich nicht gerade gutheiße, aber dadurch wurde ich zwangsweise schon sehr nah an Politik rangebracht. Und in meiner Schulzeit habe ich dann auch immer im Politik- bzw. Sozialkundeunterricht immer sehr viel Interesse gehabt und dann sehr früh schon mit 18 die Entscheidung gefällt, ich möchte in eine Partei beitreten oder mich politisch engagieren. Das war ich auch eine Zeit lang in einer Partei, wo ich dann aber festgestellt habe, irgendwie die Themen der Zeit werden teilweise zu lasch angegangen. Weil da ist dann so langsam auch das Thema Umweltschutz und sowas groß geworden. Also als ich 18 war, das war dann, ich glaube 2017, 2018 rum, da hat es so langsam angefangen wieder aufzuschwappen. Und da ist mir aufgefallen, ja, ich interessiere mich sowieso für Politik und ich, klar, eigentlich meine Lieblingsrichtung war aufgrund meines Studiengangs ja auch ziemlich offensichtlich Wirtschaftspolitik und Außenpolitik. Mhm. Aber ich habe dann eben gemerkt, wenn ich jetzt nicht handle, wenn ich jetzt nicht dazu beitrage, dass klimapolitisch oder umweltpolitisch was getan wird, dann sind diese beiden Themen und auch alle anderen politischen Themen in 20, 30 Jahren irrelevant. Weil dann wird es wahrscheinlich keinen Planeten geben, auf dem man miteinander streiten kann oder mit dem man zusammenarbeiten kann. Mhm. Oder vielleicht auch bei den folgenden Generationen keinen Lebensraum für die Menschen gibt, die darüber streiten wollen. Und deswegen habe ich dann, als ich dann über die Klimabewegungen auch auf den Sebastian Hornschild, unseren OB-Kandidaten und Listenplatz 1 getroffen bin, eben erfahren, dass er mit ein paar Wissenschaftlern und ein paar Leuten aus Erlangen diese Liste gründen will. Und bin dann relativ noch vor der Gründung am Anfang noch dazugekommen, war dann auch dabei, als die Liste gegründet wurde, beziehungsweise der Verein gegründet wurde. Bin eben auch Gründungsmitglied, deswegen von Anfang an mit dabei. Vielleicht die ersten Wochen, vielleicht nicht, aber dann irgendwann. Und habe dann immer wieder meinen Impuls gesetzt, klar. Wegen dem Studium war es auch immer wieder mal ein bisschen, habe ich mal ein bisschen mehr Zeit gehabt, mal ein bisschen weniger. Vor allem, weil ich auch nicht wusste, wie wird jetzt der Kurs sein? Wird das so funktionieren? Wird das jetzt vielleicht in eine sehr zu radikale oder vielleicht eine undemokratische Richtung abdriften? Aber dann habe ich gemerkt, die Leute wollen wirklich auf einer demokratischen Basis im Rahmen unseres Systems einen Klimawandel, der für alle verträglich ist. Andersrum, einen Klimaschutz. Können wir es nochmal machen, den letzten Teil?
Schnitt.
Nee, ich habe eben dann gemerkt, Es gibt keinen problematischen Kurs für mich dabei. Es gibt jetzt keinen, es wird jetzt linksextrem, es wird jetzt rechtsextrem, es wird jetzt von niemandem annektiert und dann irgendwie wie beispielsweise die AfD dann in eine falsche Richtung gezogen, sondern es bleibt knallhart auf der Richtung Umweltschutz. Und da es auch für uns keinen Fraktionszwang geben wird, kann auch jeder dann immer noch, wenn er jetzt meint, ja, der Vorschlag der SPD, der Vorschlag der Grünen oder der Vorschlag der CSU ist jetzt super, dann kann er dem trotzdem zustimmen, auch wenn die anderen sagen, wir halten uns davon fern.
Klar, man ist da natürlich einig in Sachen Klimapolitik, wie du es eben meintest, weil man sich eben auf diese eine Sache eben festgelegt hat, aber die Integration von Menschen mit Migrationshintergrund, sei es der öffentliche Nahverkehr, der ausgebaut werden muss, also Themen, die halt in kommunalpolitischen Sachen schon essentiell sind. Ich stelle mir das manchmal schwierig vor, also wenn ich mich dann mit jemandem austausche, der vielleicht dann doch tendenziell vielleicht eher weiter rechts oder weiter links ist, je nachdem, wo man steht, ist dann dieses Thema Klimapolitik so vereinnahmend, dass das gar nicht zur Sprache kommt? Also dass dieses Thema so viel überlagert, dass die Differenzen in anderen Bereichen gar nicht so wichtig sind? Oder diskutiert man die aus und kann sich trotzdem immer noch auf den Konsens einigen?
Also ganz klar im Vordergrund steht bei uns der Kinderschutz. Aber die ganzen anderen Themen, auch wenn sie im ersten Moment vielleicht gar nicht so wirken, aber im Grunde hängen sie mit Klimaschutz oder Umweltschutz zusammen. Mhm. Ich meine, ein kostengünstigerer ÖPNV, der einerseits sozialverträglich ist, aber andererseits auch die Leute vielleicht vom Auto zum Zug oder zum Bus oder zum, weiß nicht, Straßenbahn, wenn ja die Stupp kommt, fahren bringt, dann ist das auf jeden Fall ein Wandel, der zwei verschiedene Felder oder mehrere verschiedene Felder betrifft. Wenn ich jetzt dieses 365-Euro-Ticket oder das 100-Euro-Ticket einführe für alle Bürger Erlangens, dann werden davon die Menschen, die mit etwas weniger finanzieller Stärke ausgestattet sind, profitieren, aber auch die Gutverdiener in der Führungsetage von größeren Unternehmen. Jeder davon hat die Möglichkeit, dieses Angebot zu nutzen. Aber zum Beispiel auch Integration oder Fluchtursachen. Wenn der Klimawandel weiter fortschreitet, dann wird es immer mehr Fluchtursachen geben. Und dann werden wir uns darauf einstellen müssen, dass noch mehr Leute fliehen werden. Mhm. Klar, Krieg und alles, das können wir jetzt auf kommunaler Ebene nicht verhindern. Aber wir können auf kommunaler Ebene wenigstens in die Richtung arbeiten, dass einerseits Erlangen weltoffen bleibt, nicht von Rassismus oder Ausgrenzung geprägt wird. Und auf der anderen Seite können wir versuchen, mit dem Umbau auf erneuerbare Energien, auf weniger Individualverkehr, dass zumindest die Auslöser, die den Klimawandel weiter beschleunigen oder verstärken, weil komplett aufhalten können wir nicht mehr. Aber wir können zumindest versuchen, diese Gradziele einzuhalten und zumindest das zu retten, was es noch gibt. Und wenn wir das eben auf kommunaler Ebene umsetzen können, können wir vielleicht es auch schaffen, Fluchtursachen zu schaffen. Und deswegen ist es uns wichtig, dass man klar sieht, dass Klimaschutz unser Hauptthema ist, aber wir auch bereit sind, auf anderen Sachen zu helfen. Also was weiß ich, auch bei zum Beispiel sozialem Wohnungsbau oder beim Wohnen gibt es ja auch zum Beispiel in Erlangen dieses Wohnen für Hilfe. Wenn jetzt beispielsweise die Kinder ausgezogen sind und dann Räume leer stehen, dass man eben dann auch dieses Programm fördert, dass eben dann da jemand anderes reinzieht, der dann aber den älteren Leuten oder den Leuten, die sich selber nicht mehr so gut versorgen können, hilft. Das ist ja auch wieder ein soziales Thema. Mhm.
Glaubst du, dass dann sowas auch bei den Leuten dann auch ankommt? Klar, ihr macht natürlich viel Wahlkampf und so, aber der Name ist natürlich dann auch eben Politik und der Name geht dann eben auch rum. Ist es dann vielleicht ein bisschen schwierig, oftmals von diesem klimapolitischen Thema auch noch abzulenken auf andere Sachen, die ihr eben auch noch macht? Weil klar, man hat euch natürlich als Intention eben dahinter, dass man sagt, die stehen eben dafür ein, dass sich klimapolitisch Dinge grundlegend ändern. Und verliert dann, so wie ich zum Beispiel, deswegen habe ich ja gerade nachgefragt, noch den Überblick darüber, dass ihr ja noch in anderen Bereichen aktiv seid. Also kommt sowas vor, sagen die Leute, oder tendenziell fokussieren die sich eher auf das eine Thema bei euch? Und ihr müsst gar nicht so viel diskutieren über andere Sachen, weil ihr werdet eben gewählt aufgrund dieses Themas?
Also am Infostand kam es schon öfter mal vor, dass wir gefragt wurden, ja, ist das euer einziges Thema? Weil ich finde euer Thema gut, aber für mich ist es zu einseitig. Mhm. Das zeigt halt, dass, ja klar, dieses Klimathema oder Umweltschutzthema bei uns sehr präsent ist und das natürlich auch aufgrund des Namens erstmal nach außen strahlt. Mhm. Aber dafür gibt es ja Podiumsdiskussionen, an denen wir teilnehmen. Dafür gibt es ja Bürgergespräche bei eben den Infoständen. Dafür gibt es ja auch unser Wahlprogramm online. Oder auch bei der STUVE, der Studierendenvertretung der FAU, gibt es ja diese Wahlprüfsteine, wo auch ganz andere Sachen gefragt werden. Wie gerade das mit dem Wohnen zum Beispiel, was ich ja auch angesprochen habe. Da werden auch noch andere Ideen von uns genannt. Und wir versuchen eben im direkten Kontakt eben so viel wie möglich den Leuten zu zeigen, dass es eben nicht nur in Anführungszeichen Klimaschutz ist, sondern eben auch viel mehr. Mhm. Aber uns ist natürlich wichtig, dass man weiß, der allererste Punkt ist bei uns der Klimaschutz, Alles andere darf aber nicht vernachlässigt werden, weil das ist auch wichtig. Nur das Thema unserer Zeit ist der Klimaschutz und da müssen wir eben jetzt gerade sehr, sehr stark dran arbeiten.
Dann nochmal kurz vielleicht weg von Themen, bevor wir dann auch zu mal euren Kernpunkten noch kurz kommen. Ich habe es vorher angedeutet, ihr seid alle wahrscheinlich das erste Mal jetzt eben in einem Wahlkampf wahrscheinlich, weil aus verschiedensten Bereichen eben Leute zusammengekommen sind, um zu sagen, wir engagieren uns jetzt mal. Wie muss ich mir das vorstellen, ist auch gerade für dich vielleicht, für dich scheint es ja auch noch ein bisschen neu zu sein alles, also du hast in der Form das wahrscheinlich auch noch nie mitgemacht, dass man eben sich so präsentieren muss und auch seine Person in die Öffentlichkeit tragen muss. Kommt ihr damit gut zurecht? Also ist das für euch dann irgendwann einfach Learning by Doing und ihr sagt, wir bekommen das schon mit und vielleicht auch dieses Unverbrauchte, dass man eben noch nicht so in diesem Anführungszeichen Politikbetrieb drin ist, dass das bei den Leuten auch gut ankommt, dass man eben jung oder eben auch älter, aber halt einfach neue Personen, die man in der Stadt noch nicht kennt, sind? Oder habt ihr da doch teilweise noch so Anpassungsschwierigkeiten, wo du sagst, also das fällt mir manchmal schon noch ein bisschen schwer?
Also, ja, stimmt, wir haben meines Wissens sehr wenige, die sich vor, oder ich glaube niemanden, der sich vorher schon mal irgendwo beworben hat. Mhm. Auf ein politisches Amt zumindest. Ja. ja, es ist sehr viel Learning by Doing dabei. Also, ja, wir überschreiten auch mal absichtlich, mal unabsichtlich irgendwelche Grenzen, wo wir dann durch Feedback, aber auch von unseren Wählern, aber auch von unseren Gegnern, naja, in Anführungszeichen Gegnern, erfahren, so oder so geht's nicht. Also wir haben auch immer wieder Austausch mit anderen politischen Organisationen und Parteien. Wenn man mit dem Infostand gerade neben der ÖDP oder der Partei steht, dann unterhält man sich auch mal. Und dann erfährt man auch mal, ja, da müsst ihr zum Beispiel mit eurem Stand so und so stehen und da müsst ihr aufpassen, dass ihr nicht dies und das macht. Und auch mal beim Wahlkampf, man kriegt ja dieses Feedback auch mit. Das Unverbrauchte, denke ich, ist auch ein wichtiger Punkt. Wir haben ja auch viele Leute, die vorher in den Klimabewegungen waren und deswegen nicht auf irgendwelche Lobbyarbeit angewiesen sind, die jetzt nicht wirtschaftlichen Zwecken oder sowas dienen, sondern die der eigenen Überzeugung wirklich dienen. Weil die Leute waren ja vorher bei diesen Bewegungen dabei, weil sie die Überzeugung haben. Ob das jetzt der Energiewendeverein ist oder ob das Extinction Rebellion ist, ist jetzt vollkommen egal. Und die Altersspanne bei uns hilft natürlich auch nochmal. Die Älteren sind vielleicht nochmal ein bisschen gelassener und haben nochmal die etwas ruhigeren und vielleicht durchdachteren Ideen oder auch bei den Punkten zum Beispiel. Und wir Jungen, wir sind dann halt in der Lage, zum Beispiel nach außen hin nochmal viel mehr zu tragen, Social Media zu bespielen. Was weiß ich, die Demo quicklebendig zu halten oder auch andere Altersgruppen anzusprechen, weil es kommt ja sehr häufig, also zumindest mir kommt es sehr häufig so vor, im Stadtrat oder im Bundestag sitzen Leute, die sind so ab 50 aufwärts und sind halt so ein bisschen weg, also fühlen sich zumindest so vom Gesprächsfluss und auch vom Aussehen ein bisschen so an, als wären sie nicht ganz auf dem Zahn der Zeit. Mhm. Und da wir eben diese bunte Mischung haben, aus egal welcher Arbeitergruppe, also Arbeitsgruppe, aus welcher sozialen Schicht oder auch aus welchem Altersbereich, haben wir eine ganz bunte Mischung. Und ich denke, dass wir dadurch viel mehr Leute vertreten können und auch einfach ein bisschen bodenständiger sein können, weil unser Anspruch ist jetzt nicht, dass wir den nächsten Bundeskanzler stellen, sondern wir wollen einfach konsequente Klimapolitik machen. Und deswegen ist es bei uns auch wichtiger, die Themen in den Vordergrund zu stellen. Deswegen sieht man von uns, auch von unserem OB-Kandidaten, keinen Poster mit dem Bild von ihm drauf. Oder auch er selbst war da sehr bodenständig und hat halt auch gesagt, er will lieber bei unseren Werbeanzeigen lieber die Themen mit drin haben und weniger sich selbst inszenieren. Weil uns geht es wirklich um den Umweltschutz, nicht um ja, lapidares Rumspielen mit dem eigenen Ego.
Jetzt kann ich natürlich schön die Floskel raushauen, apropos Themen. Jetzt hast du mal die Möglichkeit, also für was steht ihr konkret? Also was habt ihr jetzt mal dieses Planspiel vorangenommen, zu sagen, ihr würdet jetzt in den Stadtrat einziehen und hättet die Möglichkeit, all das umzusetzen, was ihr eben umsetzen wollt. Was wären das für Dinge? Wie stellst du dir oder wie stellt ihr euch Erlangen vor? Wie muss Erlangen sein, damit Klimaziele erreicht werden, aber dass die Stadt auch noch, also dass vor allem die Stadt auch lebenswert ist?
Also das oberste Ziel, das sieht man ja auch, wenn man unser Wahlprogramm aufmacht, ist ja diese Emissionen netto null bis 2025. Dazu spielen ganz verschiedene Sachen mit rein. Einerseits eine autofreie Innenstadt, zumindest also Autos mit Verbrennungsmotor. Das ist elementar, das kann aber hat natürlich wieder auch andere Folgen, dass man zum Beispiel die Radstraßen oder die Fahrradstraßen dadurch verbreiten kann, also dass man den Innenstadtbereich für Fußgänger und Fahrradfahrer offen lässt. Klar, da kommt dann die Kritik auf, was ist mit den Leuten, die das Auto brauchen, weil sie gesundheitlich eingeschränkt sind, was ist mit dem Lieferverkehr, was ist, was weiß ich, mit dem Notdienst. Also diese Gruppen natürlich sollen weiterhin ihre Fahrzeuge behalten dürfen und damit auch in die Stadt fahren dürfen, auch die Anwohner. Das Ding ist aber, dass wir hier die Verbrennungsmotorregel halt eben haben wollen, dass eben die Verbrennungsmotoren raus sind aus der Innenstadt, dass man dann auf Wasserstoffautos, auf die E-Batterieautos umsteigt und dass auch zum Beispiel der Lieferverkehr da konkret angepasst wird. Stichwort Lieferverkehr kann man aber auch zum Beispiel zum Liefern von irgendwelchen Waren von A nach B, ob das jetzt vom DHL ist oder sonst was, auch Lastenräder nehmen. Es gibt in Erlangen schon das Café Herkricht, wo man sich Lastenräder als Bürger normal ausleihen kann. Da muss man nur eine Kaution von 50 Euro hinterlegen und dann kann man es kostenlos ausleihen. Und das kann man ja eben auch für Lieferdienst auch ausbauen. Und Stichwort Mobilität eben dann auch noch weiter, diese Mobilitätszentren in den einzelnen Stadtbezirken schaffen. Dass eben die Leute sich nicht fragen müssen, ja, wie soll ich denn jetzt in die Stadt zum Einkaufen fahren, wenn ich mein Auto nicht mehr benutzen darf? Busfahren ist da ein bisschen problematisch, weil da kann ich nicht so viel tragen. Genau da dann eben solche Mobilitätszentren in den einzelnen Stadtbezirken, wo dann eben Lastenräder angeboten werden oder generell Fahrräder, dass man ein bisschen besser von A nach B kommt, weil das Ding ist, ein Lastenrad selber zu kaufen, ist ein bisschen schwierig. Das kostet zwischen 2.000 bis 6.000 Euro. Das ist nicht für jeden stemmbar, deswegen eben so eine Möglichkeit eben zu schaffen, dass jeder daran teilhaben kann.
Gäbe es da nicht, kurze Zwischenfrage, eine Möglichkeit der Bezuschussung oder so, dass man eben sagen könnte, man fördert eben genau so ein Konzept, dass man eben Lastenräder öfter verwenden kann?
Wegen der Bezuschussung ist es eben so, dass diese Bezuschussung, die muss ja auch durch irgendwelche Geldquellen gewährleistet werden können. Die Stadt kann jetzt nicht irgendwo aus den Fingern ein paar Millionen Euro ziehen. Mhm. Dazu muss man natürlich dann auch Möglichkeiten finden. Das ist über eine Erhöhung der Gewerbesteuer möglich. Das ist eigentlich die stärkste Steuer, die man in der Stadt oder als Kommunal oder in der Kommune eben erheben kann, zusammen mit der Grunderwerbsteuer. Da wir aber die Grunderwerbsteuer nicht erhöhen wollen, weil das ja auch oft Einzelpersonen betrifft und nicht größere Unternehmen, wollen wir uns eher auf den Punkt konzentrieren, aber dann auch noch andere Möglichkeiten schaffen, zum Beispiel grüne Bürgeranleihen, dass die Bürger eben sich dann da finanziell freiwillig auch beteiligen können und in einen Fonds zum Beispiel zahlen können und dass wir eben, auch Stichwort Fonds, einen Klimafonds einrichten, das eben auch sehr viel vom Bund bezuschusst wird, dass man da auch eben an den Bund sagt, hey, wir brauchen dieses Geld und wir wollen es auch wirklich effektiv für Klimaschutz einsetzen. Dass man eben diese ganzen verschiedenen Sachen nimmt, um ÖPNV billiger zu machen, um Grünanlagen zu schaffen, um PV-Anlagen Lastenräder zu bezuschussen. Dass man so diese ganzen Möglichkeiten schafft. Ein weiterer wichtiger Punkt für uns ist auch in Sachen Ernährung zum Beispiel, da gibt es ja auch zwei Schienen wieder. Auf der einen Schiene ist die städtischen Angebote, dass man bei städtischen Veranstaltungen vegetarische und vegane Speisen anbietet. Hauptsächlich bis eigentlich 100%. Mhm. Weil klar, durch den Verzehr von Fleisch oder anderen tierischen Produkten wird auch sehr viel CO2 emittiert. Durch die vegane oder vegetarische Ernährung wird es deutlich reduziert und deswegen muss die Stadt da als Vorbild vorangehen. Für betriebliche oder private Angebote, da muss man eben dann Förderprogramme schaffen, die dann auch in Zusammenarbeit mit geschaffenen Stellen in der Stadt, also in der Stadtplanung, ausgearbeitet werden können. Da ist wieder auch ein Punkt, der uns wichtig ist, dass man eben vor allem auch für den Umweltschutz und für die Verkehrsplanung weitere Stellen schafft. Genau. Und auch wichtig, damit wir jetzt mal vom Klimaschutz auch wieder ein bisschen wegkommen, dass zum Beispiel dass das soziale und kulturelle Angebot, auch sportliche Angebot in Erlangen gefördert wird, dass da auch mehr angeboten wird, weil klar ist es immer schön und wichtig zu reisen und dadurch lernt man sehr viel, aber wenn die eigene Stadt attraktive Angebote hat, dann entscheidet man sich vielleicht auch mal eher in Erlangen zu bleiben und da irgendwas Cooles zu machen, anstatt dann wieder nach München, nach Nürnberg oder sonst wohin zu fahren oder nach Finnland zu fliegen.
Was entgegnest du Leuten, die zu dir kommen und dich am Wahlkampfstand fragen, wie wollt ihr diese ganzen Projekte, sei es eben die Modernisierung des ÖPNV, sei es eben aber auch das, was du gerade angesprochen hast, vielleicht neue Fußballplätze zu bauen oder die Sportangebote generell weiterzuentwickeln. Das kostet alles Geld, das ist keine Frage, aber bei euch ist es relativ genau beschrieben, wie ihr eben sowas auch finanzieren wollt.
Ja, also da gibt es ja ganz unterschiedliche Möglichkeiten. Zum einen, was eben für die Kommune am stärksten Geld auch einfließen lässt oder wie man eben, was man auch als Kommune beeinflussen kann, ist die Gewerbesteuer. Die Gewerbesteuer würden wir erhöhen wollen. Es gab bisher einen Antrag in der aktuellen Legislaturperiode von, ich weiß leider nicht mehr wem, ich glaube von der CSU, aber das ist jetzt auch nicht so wichtig, dass sie gesenkt werden würde.
Könnte was, sein.
Da möchte ich überhaupt keine Vorwürfe machen oder sonst was. Das ist gar nichts, möchte ich jetzt nicht verwenden.
Machen wir nochmal Faktencheck.
Aber auf jeden Fall, die Erhöhung der Gewerbesteuer würde uns eben noch die Möglichkeit geben, mehr Geld auch in Klimaschutzmaßnahmen zu stecken. Mhm. Und vielleicht auch dann Unternehmen es attraktiver zu machen für ihre Angestellten, Tickets oder was weiß ich, Vergünstigungen oder irgendwelche Förderprogramme aufzustellen, dass die nicht mehr mit dem Auto fahren, sondern mit dem Fahrrad, mit dem Zug, mit dem Bus. Und das kann dann eben auch durch dieses Nudging sozusagen, dieses Stupsen in die richtige Richtung passieren. Aber weitere Finanzierungsmöglichkeiten eben dann auch grüne Bürgeranleihen, wo die Bürger selbst Geld freiwillig zur Verfügung stellen können, in einen Fonds einzahlen können. Eben vom Thema Fonds. Es gibt ja auch den Zertifikatehandel, der ja auch sehr gerne diskutiert wird, wo manche meinen, der bringt gar nichts, wo manche meinen, das ist die Rettung des Klimas schlechthin. Mhm. Ja. Ich würde nicht sagen, dass das überhaupt nichts bringt, weil das ist falsch. Aber es ist auf der anderen Seite auch nicht der Heilsbringer schlechthin. Also man muss das als einen Baustein von vielen sehen. Und es gibt ja die Möglichkeit, bei irgendwelchen Firmen diese Zertifikate zu kaufen. Also selbst wenn man mit dem Flixbus jetzt nach Berlin fährt, kann man ja CO2-Extrapreis drauf bezahlen lassen. Das Geld geht dann aber an irgendeine Firma und man weiß nicht wirklich, was davon passiert. Ja. Sowas in Erlangen zu etablieren, dass man eben sagt, okay, jetzt fahre ich halt mit dem Bus oder mit was weiß ich mache irgendwas, was jetzt, also mit dem Bus jetzt länger nach Berlin oder was weiß ich, irgendwas, was CO2 emittiert. Aber zahle das nicht an irgendein Unternehmen, wo ich nicht weiß, was damit passiert, sondern in meine eigene Heimatstadt, wo ich weiß, die investieren das in Grünanlagen, in den Ausbau von PV-Anlagen auf öffentlichen Gebäuden auch oder in billigeren ÖPNV, dann ist das vielleicht auch attraktiver und noch eine Möglichkeit, ein bisschen mehr Geld zur Verfügung zu haben. Und ein weiterer Punkt ist dann noch beim Bund und somit eigentlich dem Größten in diesem Spielchen, nach mehr Geld zu fordern. Weil ja, der Klimaschutz wird schon irgendwo auf Bundesebene diskutiert und ab hier und da gibt es mal so ein bisschen Geld, aber das reicht alles nicht aus. Und wir wollen da eben, dass es ein bisschen mehr wird, dass wir wirklich auch auf kommunaler Ebene einen Klimafonds haben, mit dem wir wirklich konsequent Klimaschutzmaßnahmen umsetzen können. Wie viel hierfür notwendig ist, muss natürlich nochmal erarbeitet werden und dafür werden dann auch wieder zusätzliche Stellen benötigt, die eben auch wieder eingebracht werden müssen. Das ist auch ein Ziel von uns, dass wir eben neue Stellen schaffen in dem Bereich. Und diese Stellen können halt eben durch diese zusätzlichen finanziellen Mittel auch bezahlt werden.
Gut, jetzt sind wir schon wirklich weit fortgeschritten im Gespräch. Ich würde es auch nicht mehr lang weiterziehen, weil die Zeit, wie gesagt, ist immer so ein bisschen
beschränkt.
Die Frage, genau. Aber man hat schon einen gewissen Einblick bekommen können, für was ihr eben steht oder was ihr eben machen möchtet. Jetzt nochmal kurz erstmal meine allgemeine Frage. Ich habe es vorhin ein bisschen rausgehört und das würde mich mal persönlich einfach auch interessieren. Wie hoch ist bei euch der Frust über das, was momentan in der Klimapolitik geschieht und gemacht wird?
Da muss ich erstmal lachen. Ja, das ist aber kein Lachen aus Freude, sondern eher ein Lachen aus Frustriertheit eben, genau. Mhm. Ja, ich habe es ja vorhin schon angesprochen, dass es immer wieder irgendwelche, in Anführungszeichen, Klimapakete gibt, besonders bei der Großen Koalition in Berlin aktuell, also im Bundestag. Das ist sehr oft nichts Halbes und nichts Ganzes. Und bevor wir jetzt aber wieder über die Bundespolitik schimpfen und sowas, möchte ich auch sagen, dass wir zum Beispiel in Erlangen diesen Klimanotstand, ich glaube als erste oder zweite Stadt, ich glaube als erste Stadt Bayerns, ausgerufen haben, was erstmal eine super tolle Errungenschaft war, aber eigentlich nicht wirklich viel passiert ist. Klar, es wurde jetzt mal beschlossen, dass die diese Steinvorgärten nicht mehr sein sollen, sondern dass die wirklich begrünt werden sollen, wenn sie neu gemacht werden. Aber das reicht nicht aus. Es muss deutlich mehr passieren. Und das haben leider, das hat die Ampelkoalition in den letzten 6 Jahren nicht wirklich geschafft. Und die Regierung vorher leider auch nicht. Und für uns ist es leider so, dass das sehr oft sehr symbolpolitisch wirkt, dass man sagt, ja, wir machen jetzt zum Beispiel auch diese CO2-Steuer, die viel zu gering ausfällt, was ja auch mehrere Wissenschaftler sagen. Da wird einfach nur gesagt, ja, wir machen die, damit die aus dem Öko- oder Umweltschutzlager da mal ihren Mund halten und sich nicht mehr beschweren. Mhm. Und sich selbst halt ein Greenwashing halt aufschreiben und dass man halt so, ach, wir sind ja die eigentlich Tollen, wir waren ja schon immer da und wir wissen, was euer Problem ist. Aber eigentlich wird es nur viel zu plakativ gemacht und viel zu wenig in die Tiefe hinein und viel zu wenig wird auf die Wissenschaft gehört. Und genau das wollen wir eben ändern. Wir wollen eben, dass es konsequent durchgeführt wird und nicht einfach nur symbolpolitisch.
Weil das ist ja eigentlich, also ich stelle jetzt eine Frage, die bewusst vielleicht ein bisschen provokant oder sagen wir mal ein bisschen hypothetisch ist. Okay. Weil ich habe in deinem Instagram-Feed, habe ich glaube ich gesehen, oder in deiner Story war das glaube ich, dass du, also da ging es ums Coronavirus. Und ich will jetzt nicht auf die einzelnen Thematiken da eingehen, aber es ist auch schon vielleicht bezeichnend, wenn man sieht, wie die Staatengemeinschaft reagieren kann, wenn es zu einem, ich sag's jetzt mal, Problem kommt. Also inwiefern es jetzt wirklich ein Problem ist oder was daraus gemacht wird, ist die andere Sache. Aber man sieht, dass man schnell reagieren kann, man kann den kompletten Spielbetrieb seitens in irgendwelchen Sportarten einstellen, man kann Stadien räumen, man kann Spiele vor leeren Rängen austragen, man kann ganze Städte abriegeln. Es gibt tausende Möglichkeiten, die auf einmal da einfallen. Jetzt natürlich ist Klimapolitik oder Klimaschutz ein Thema, was vielleicht erst in 50 Jahren so aktiv wird oder so akut wird. Das kann man nicht genau vorhersagen. Aber ist es nicht irgendwie bezeichnend, dass es irgendwie Thematiken gibt, bei denen schnell reagiert werden kann, aber dann Thematiken, die mindestens oder noch viel wichtiger sind, ist dann irgendwie, dass dann im Gefühl gar nichts passiert. Also das würde mich nochmal interessieren, wie du das so siehst, ob du sowas nachvollziehen kannst oder sagst, dass, also man kann es natürlich nicht miteinander vergleichen, aber dass es eben in gewissen Bereichen der Politik sehr schnell gehen kann, wenn es zu Epidemien kommt, aber dann auf der anderen Seite, wenn es dann um Themen geht, die zu potenziellen Katastrophen führen können, dass dann da eben nichts passiert.
Also zuerst muss ich sagen, dass ich sehr lustig fand, dass du meintest, das ist provokativ. Ich dachte, das ist provokativ gegenüber uns.
Nein, einfach mal so in den Raum gestellt.
Das ist vollkommen richtig, das, was du sagst. Also man sieht extrem schnellen, extrem, man kann sagen, effektiven Handlungs... Man sieht extrem effektive und extrem zielgerichtete Handlungen, was natürlich uns nicht entgeht. Wir sehen, aha, da kann man irgendwelche Umstürze machen, da kann man irgendwie das Geld mal anders investieren. Das soll jetzt nicht heißen, dass Pandemien oder potenzielle Pandemien wie der Coronavirus kein Problem werden. Das stimmt nicht. Also da muss man natürlich aufpassen, das ist vollkommen richtig, dass man da Maßnahmen ergreift. Aber man sieht, dass wenn es halt mal in der Zeitung oder im Fernsehen gehypt wird und ein Riesending drum gemacht wird, dass die Leute auch mal was machen. Und wenn es auf einmal einen selbst betreffen kann, dann hat man auch Angst. Was man eben bei den vor allem älteren Politikern und Politikerinnen sieht, ist, dass sie vielleicht, oder ich würde mal ganz provokativ formulieren, dass sie bewusst in Sachen Klimaschutz zu wenig machen, weil sie es noch nicht betrifft. Was sie eher betrifft, sind eben solche Sachen wie Krankheiten, wie finanzieller Eigenverlust, wenn man jetzt nicht das abarbeitet, was bestimmte Interessensgruppen ihnen vielleicht auch durch finanzielle Unterstützung, naja, zustellen. Also, dass sie halt eben sagen, ihr müsst das machen. Mhm. Ich finde es sehr schade, dass in Sachen Klimaschutz dann viel zu wenig gemacht wird. Aber es, wie du auch schon gesagt hast, es ist sehr bezeichnend. Mal ist ein Riesenthema da und auf einmal wird ganz viel gemacht, aber wenn in ein paar Monaten oder sogar schon ein paar Wochen der Coronavirus wieder weg vom Fenster ist, zumindest medial, wird wahrscheinlich auch wieder alles zurückgefallen. Ob die Erkrankungsrate dann immer noch stark ist oder nicht, ist jetzt mal dahingestellt. Aber es ist sehr schade dann zu sehen, dass Panik entstehen kann, wenn es einen selbst betrifft. Und die Zukunft der anderen dann nicht egal, aber weniger wichtig ist.
Vielleicht ein etwas pessimistisches Schlusswort, aber ich würde sagen, wir kommen dann zum Ende. Ist eine gemeine Frage, aber ich stelle sie trotzdem. Hast du noch irgendwas zu sagen, was du noch auf dem Herzen hast? Irgendwas, was noch nicht angesprochen wurde, was ich noch nicht gefragt habe?
Ich würde von dem pessimistischen Gedanken wegkommen wollen und jetzt einfach sagen, wenn ihr wirklich wollt, dass sich in Erlangen oder in anderen Städten Bayerns, ob es jetzt Nürnberg ist, ob es München ist oder was auch immer, wollt, dass sich etwas ändert, dann geht am Sonntag wählen, weil diese Möglichkeit haben wir einmalig in unserer Geschichte so wirklich, bis auf vielleicht die Weimarer Republik, aber wo die dann geendet hat, wissen wir alle, dass Deutschland die Möglichkeit hat, demokratische, freie Wahlen anzubieten, ist wirklich einzigartig für uns und wir sollten uns daran halten und wir sollten wirklich die Zeit investieren und dass wir uns informieren, dass wir zum Wahltag gehen und dass wir nach unserem besten Gewissen die wählen, die das umsetzen, was für uns wichtig ist. Ob das jetzt eher ein konservativeres Lager ist, ob das jetzt ein liberaleres oder ein sozialeres Lager ist, ist egal. Solange man wählen geht und den undemokratischen und demokratiefeindlichen Organisationen somit die Macht nimmt, hat man schon mal viel erreicht. Und vielleicht bleibt ja noch eine Stimme für den Klimaschutz übrig oder drei für mich. Dann, wenn ihr aus Erlangen seid, würde ich mich freuen, dass ihr, wenn ihr die Klimaliste Erlangen wählt. Ansonsten bitte geht wählen, es ist wirklich wichtig und es geht um eure Zukunft.
Sehr schöner Appell zum Schluss. Ich glaube, in den Tagen ist das natürlich auch immer ein guter Appell, weil jetzt die letzten Wochen und Monate doch relativ viel vorgefallen. Da sollte man sich mal wieder besinnen und merken, dass so ein Wahlrecht doch ja, einige Vorteile mit sich bringt und man das auch mal wieder, wie er gemeinte, eben auch zu schätzen weiß. Deswegen 15.03., 4 Tage sind es jetzt noch, geht wählen und ja, verleiht eurer Stimme Ausdruck. Und mehr gibt es dann, glaube ich, auch nicht zu sagen. War ein schönes Gespräch. Ich danke dir auf jeden Fall.
Ich danke auch.
Und wünsche euch noch einen schönen Tag. Wir sehen uns dann in der nächsten Episode wieder oder hören uns in der nächsten Episode wieder. Und bis dahin, macht's gut. Ciao.
Ciao.